Fast jeden Tag. 360 Femizide gab es letztes Jahr in Deutschland. Berlins Sparhaushalt weist in eine katastrophale Zukunft. Deutschlands Bekenntnis zum Internationalen Strafgerichtshof wackelt und ein rassistischer Mord wird als unpolitischer Totschlag verharmlost. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 18. November. Deutschland leistet bei der vollständigen Entleerung des Antisemitismus-Begriffs schon länger ganze Arbeit. Aber Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik machte in der vergangenen Woche nochmal einen großen Schritt nach vorne. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sprach sie über antisemitische Straftaten in der Hauptstadt und nannte 6.200 Ermittlungsverfahren im Bereich Antisemitismus und Volksverhetzung, die die Polizei seit dem 7. Oktober 2023 eingeleitet habe. In rund 1.300 der Verfahren gehe es um Gewalt, die sich allerdings selten gegen Jüdinnen und Juden richten würde. Slowik selbst sagt, dass Gewaltdelikte gegen jüdische Menschen glücklicherweise gering ausfielen. Die erfassten Fälle betreffen überwiegend Polizeibeamtinnen und Beamte am Rande von Versammlungen. Die Berliner Polizei zählt Widerstand gegen Polizeikräfte auf Demonstrationen als antisemitische Gewalt, um die Gesamtzahl antisemitischer Straftaten statistisch zu vergrößern. Und die Polizeipräsidentin sagt dazu:
Ich sehe mit sehr großer Sorge, dass Menschen aus der jüdisch-israelischen Community in Berlin die Gesamtzahl antisemitischer Straftaten wahrnehmen und dies ihre Furcht steigert, Ziel einer Attacke zu werden.
Aber nicht nur mit der eigens manipulierten Statistik soll Jüdinnen und Juden Angst gemacht werden. Frau Slowik warnt Menschen, die Kippa tragen, im gleichen Interview auch noch davor, in bestimmte Stadtteile zu gehen. Auf Nachfrage spricht sie über bestimmte Quartiere, in denen mehrheitlich arabischstämmige Menschen wohnen. Klar, im Täterland geht die größte Gefahr immer noch von MuslimInnen aus und antisemitisch sind immer die anderen. Auch am Montag. Letztes Weihnachten hat ein 58-Jähriger einen 38 Jahre alten tunesischen Geflüchteten mit einem Kopfschuss hingerichtet und anschließend zerstückelt. Der Täter wurde nun vom Landgericht Waldhut in Baden-Württemberg zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Ein mildes Urteil angesichts der grausamen Tat. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass das Gericht keine Beweise für eine rassistische Motivation des Täters sieht. Und das, obwohl bei dem 58-Jährigen rechtsradikale Literatur gefunden wurde und er sich in Briefen aus dem Gefängnis zum Helden erklärt, der mit seiner Tat vielleicht einen Vorfall wie den Messerangriff von Mannheim verhindert habe. So die Taz. Der Täter feierte unmittelbar nach der Tat mit seiner Familie Weihnachten. Von seinem Arbeitgeber wurde der evangelikale Christ bereits abgemahnt, weil er während einer Fortbildung sagte, ein anständiger Deutscher kaufe nicht bei Juden. Das alles blieb bei der Urteilsfindung unberücksichtigt. Stattdessen wurde die vollständige Ermittlungsakte des Opfers im Prozess behandelt, fast so, als wäre es irgendwie relevant, dass der grausam Getötete bereits wegen Drogen im Gefängnis gesessen hatte. Die Schwester des Opfers, die in Tunesien lebt, wurde nur unzureichend und spät über ihre Rechte als Nebenklägerin informiert, sagt der Betroffenenhilfeverein Leuchtlinie. Dienstag, 19. November. Am Dienstag letzter Woche stellte Berlins Regierung ihren Sparhaushalt 2025 vor und zeigte anschaulich, was eine CDU-geführte Regierung kurzfristig und direkt für den ärmeren Teil der Bevölkerung bedeutet und mittel- bis langfristig für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Es ist nicht weniger als katastrophal. Ich will versuchen, es ein wenig zu sortieren. Das 29-Euro-Ticket, das erst im Juli eingeführte Sparabo für den ÖPNV, wird abgeschafft. Der Preis des Sozialtickets wird von 9 auf 19 Euro verteuert. Zudem sollen 100 Millionen Euro weniger für den öffentlichen Nahverkehr ausgegeben werden. Die Projekte zum Ausbau des Straßenbahnnetzes, des Leihfahrradsystems Nextbike sowie des Lastenfahrradförderprogramms werden komplett gestrichen. Bei der Fahrradinfrastruktur werden 2,5 Millionen Euro gestrichen, die Lärmminderung wird um 4 Millionen gekürzt und die Mittel für bessere Sicherheit im Straßenverkehr werden halbiert. Weitere Kürzungen gibt es unter anderem bei den Bäderbetrieben, beim Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm, in der freien Jugendarbeit, beim Kita-Ausbau, bei schwangeren Konfliktberatungsstellen sowie in der Wohnungslosenhilfe. Die Zuschüsse für das Studierendenwerk werden um ein Drittel reduziert. Richtig hart trifft es auch die Kultur in Berlin. Um 12% wird der Haushalt gekürzt, 130 Millionen Euro fallen weg. Der Landesverband Berlin des Deutschen Bühnenverbands spricht von einem Kahlschlag für die Kultur in Berlin. Die Aktionsplattform Hashtag Berlin ist Kultur erklärte in einer Pressemitteilung:
Die Einsparungen zerstören nachhaltig die kulturelle Infrastruktur und werden zu drastischen Programmkürzungen, Entlassungen und Schließungen führen. Vielfalt, Exzellenz, Resilienz und gesellschaftlicher Zusammenhalt stehen auf dem Spiel.
Doch nicht nur die Bühnen, Theater und Opernhäuser sind in ihrer Existenz bedroht. Der Senat kündigte an, den sogenannten Diversitätsfonds abzuschaffen. Bisher standen jährlich 500.000 Euro zur Verfügung, um gezielt die Diversität im Kulturbetrieb zu stärken und Menschen zu fördern, deren Perspektiven bisher wenig repräsentiert sind. Die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung soll ebenfalls abgewickelt werden. Die Stiftung besteht seit 2019 und hat die Aufgabe, Teilhabe und kulturelle Bildung zu fördern und den Berliner Kulturbereich mit kritischer Infrastruktur nachhaltig zu stärken. In einer Pressemitteilung sagte Stiftungsvorstand Florian Stieler:
Die Medienmeldung, dass wir abgewickelt werden sollen, traf uns daher völlig überraschend und unerwartet. Knapp 100 hochqualifizierte Mitarbeitende sollen ihre Arbeitsplätze verlieren und Berlin damit wichtige Infrastruktur, Expertise und Erfahrung in den für die Zukunftsfähigkeit des Kulturbereichs zentralen Themen Teilhabe, kulturelle Bildung und Diversität.
Mit der Stiftung würden auch die damit verbundenen Projekte verschwinden. Diversity Arts Culture, das Institut für kulturelle Teilhabeforschung, Kulturformen, das Servicezentrum Musikschulen und die Kulturraum Berlin GmbH. Und auch den Museen werden Gelder gestrichen. Während Städte wie London oder Paris viele ihrer Museen grundsätzlich bei freiem Eintritt für BesucherInnen öffnen, wird in Berlin der kostenlose Museumssonntag einmal im Monat abgeschafft. 2 Millionen Euro will die Stadt damit einsparen. Zum Vergleich: Insgesamt schulden Steuer-NichtzahlerInnen der Stadt Berlin 905.225.000 Euro. Davon sind ca. 51 Millionen nicht gezahlte Erbschaftssteuer und knapp 423 Millionen Euro Unternehmenssteuer, die dem Land vorenthalten werden. Und wenn wir schon bei riesigen Summen sind, die Kosten für den Weiterbau der Berliner Stadtautobahn belaufen sich nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums auf 1,8 Milliarden Euro. Das sind 900 Jahre freie Museumssonntage. Mittwoch, 20. November. Am Mittwoch letzter Woche war der jährliche Trans Day of Remembrance, der Tag, an dem an die Todesopfer von Transfeindlichkeit erinnert wird. Die Organisation Trans Europe and Central Asia zählt seit 2008 die Morde an Transpersonen weltweit. Im Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2024 wurden 350 trans- und genderdiverse Menschen gewaltsam getötet. Die Dunkelziffer liegt wie immer höher. In diesem Jahr hat die Gesamtzahl der gemeldeten Morde die Marke von 5.000 Fällen überschritten. Wie auch in den Vorjahren waren 94% der gemeldeten Morde Femizide. Das heißt, die Opfer waren Transfrauen oder transfeminine Menschen. 93% der gemeldeten Morde betrafen schwarze Transpersonen oder Transpersonen of Color, ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr. SexarbeiterInnen sind nach wie vor die am stärksten betroffene Gruppe unter allen bekannten Berufsgruppen. Allerdings ist der Anteil der SexarbeiterInnen unter den Opfern, 46%, auf dem niedrigsten Stand seit Beginn des Monitorings. Ein Drittel der gemeldeten Todesopfer war zwischen 31 und 40 Jahre alt, ein Viertel war zwischen 19 und 25 Jahre alt, 15 Opfer waren minderjährig, als sie ermordet wurden.
Wann wird diese Gewalt enden? Wir können uns nicht länger leisten zu warten. Die Staaten müssen sich zu sofortigem Handeln verpflichten, um der Zunahme von transfeindlichen Hassreden und Angriffen entgegenzuwirken und diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Unser Leben hängt davon ab,
sagt Emania Brown, Geschäftsführerin von Trans Europe and Central Asia, am Mittwoch. Donnerstag, 21. November. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dessen gerade entlassenen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch gegen den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim al-Masri wurde ein Haftbefehl erlassen, auch wenn Israel dessen Tötung im August verkündet hatte. Der Internationale Strafgerichtshof wirft Israel unter anderem das Aushungern als Methode der Kriegsführung vor und spricht von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht, da Israel den palästinensischen Opfern des Krieges die humanitäre Hilfe verweigere. Agnès Callamard, internationale Generalsekretärin von Amnesty International, begrüßte die drei Haftbefehle.
Die Mühlen der internationalen Justiz haben endlich diejenigen eingeholt, die mutmaßlich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Palästina und Israel verantwortlich sind. Die heutigen Haftbefehle sind ein historischer Durchbruch für die Gerechtigkeit. Sie müssen der Anfang vom Ende der allgegenwärtigen Straflosigkeit sein, die im Zentrum der Menschenrechtskrise in Israel und im besetzten palästinensischen Gebiet steht.
Von der Bundesregierung erwartet Amnesty ein klares Bekenntnis zum Internationalen Strafgerichtshof. Deutschland sei aktuell der zweitgrößte Beitragszahler zum Haushalt des Internationalen Strafgerichtshofs und setze sich aktiv dafür ein, dass der Gerichtshof möglichst effektiv arbeiten könne und breite Unterstützung in der Staatengemeinschaft finde, heißt es auf der Website des Auswärtigen Amtes. Doch dieser Einsatz endet offenbar dann, wenn der Internationale Strafgerichtshof einem Verbündeten Deutschlands schwere Verbrechen vorwirft. Denn auch wenn die Bundesrepublik theoretisch verpflichtet ist, Netanyahu und Gallant festzunehmen, sollten sie deutschen Boden betreten, wand sich der Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf der Bundespressekonferenz heraus. Man wolle gewissenhaft prüfen, was die Haftbefehle für Deutschland bedeuten. Die Journalistin Pauline Jeckels fragte nach, warum sich Deutschland nicht auf dieses durchaus mögliche Szenario vorbereitet habe. Schließlich ständen die Haftbefehle schon länger als Option im Raum. Im Mai hatte der Internationale Strafgerichtshof Ankläger Karim A.A. Khan die Anträge auf Haftbefehle gestellt. Hebestreit antwortet, er verstehe die Frage nicht. Nach zweimaliger Wiederholung der Frage antwortet der Regierungssprecher, es bestehe ja gar keine Eile. Na klar, keine Eile. Über 43.300 Menschen, die in Gaza getötet wurden, 70% Frauen und Kinder, geben wirklich keinen Anlass, sich zu beeilen. Freitag, 22. November. In Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen hat am Freitag mutmaßlich ein 50-Jähriger seine 46 Jahre alte Ehefrau getötet. Der Mann stellte sich anschließend der Polizei. Die Bild-Zeitung meldet, dass die Frau erwürgt wurde. Bereits am Samstag zuvor wurde in Schackendorf in Schleswig-Holstein eine 51-Jährige mutmaßlich von ihrem ein Jahr älteren Ex-Partner getötet. Gegen den Tatverdächtigen soll ein Kontaktverbot vorgelegen haben, nachdem er im August in die Wohnung der Frau eingebrochen war, die Tochter und deren Freundin fesselte und seiner Ex-Partnerin bei deren Eintreffen mit einer Eisenstange auf den Kopf schlug. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie den Mann wegen Mordes oder Totschlag anklagen wird. Bei einer Anklage wegen Totschlag muss der Täter für 5 bis maximal 15 Jahre in Haft. Üblicherweise wird er bei guter Führung nach 2/3 der Haftzeit vorzeitig entlassen. Wer wegen Mordes verurteilt wird, muss hingegen lebenslang ins Gefängnis, mindestens 15 Jahre. Eine von der FAZ am Freitag veröffentlichte Recherche hat 62 Urteile nach Femiziden analysiert und kam zu dem Ergebnis, dass in 23 Fällen wegen Totschlags und 35 Mal wegen Mordes verurteilt wurde. In nur 11 Fällen erkannte das Gericht niedrige Beweggründe als alleiniges Mordmerkmal an.
Manche Gerichte werten das Besitzdenken des Täters nicht als besonders verwerflich und ein Teil erkennt es erst gar nicht an,
lautet das Fazit der AutorInnen. Hier eine Auswahl dessen, was die RichterInnen als strafmildernd werteten.
Spontantat.
Er hatte ihr Verhalten als Demütigung empfunden.
Sackgasse.
Haftempfindlich.
Schwierige Situation.
Suizidversuch.
Sie habe ihm die Tat leicht gemacht.
Verliert seine Kinder für nicht unerhebliche Zeit.
Enthemmung durch Alkoholkonsum.
Emotionale Situation nach der Trennung.
Verzweiflung.
Letzte Woche wurde in Berlin das erste Lagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten vorgestellt. Daraus geht hervor, dass im vergangenen Jahr 360 Mädchen und Frauen Opfer tödlicher geschlechtsspezifischer Gewalt wurden. Fast ein Femizid pro Tag. Die Gewalt nimmt in allen Bereichen zu. 52.330 Frauen und Mädchen wurden 2023 Opfer von Sexualstraftaten. 6,2% mehr als im Vorjahr und über die Hälfte der Betroffenen war unter 18 Jahre alt. Im Bereich der digitalen Gewalt gab es einen deutlichen Anstieg von 25% gegenüber den Zahlen von 2022.
Besonders hoch ist der Anstieg bei frauenfeindlichen Straftaten als Teil der politisch motivierten Kriminalität. Mit 322 Straftaten im Berichtsjahr 2023 wird ein Anstieg um 56,3% zum Vorjahr verzeichnet.
Heißt es in der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums. Samstag, 23. November. Ein bisschen Schadenfreude zum Wochenausklang. In Berlin sollte am Samstag eine Großdemo der Landwirtschaft stattfinden. 1000 Traktoren waren vom Organisator, dem Verein Hand in Hand für unser Land, erwartet worden. Gekommen sind 23. Sonntag, 24. November. In Baku, Aserbaidschan, ging am Sonntag die Weltklimakonferenz zu Ende. Wie immer mit wenig Ergebnissen, wie immer mit massiven negativen Folgen, insbesondere für wirtschaftlich schwächere Staaten. Verloren hat in Baku aber vor allem auch die Geschlechtergerechtigkeit. Verschiedene Staaten, darunter Vatikan, Ägypten, Iran, Russland und Saudi-Arabien, forderten die Streichung des Begriffs Gender aus dem Gender Action Plan. Auch die Forderung nach geschlechtergerechter Verteilung der Gelder, Gender Responsive Finance, stößt auf massive Widerstände. Ob es am Ende zu irgendeiner Einigung kam, konnte Ulla Stand Sonntag nicht herausfinden. So oder so sieht es düster aus für die gendersensible Bekämpfung der Klimakatastrophe, obwohl Mädchen und Frauen nachweislich stärker unter den Folgen leiden. Das war der feministische Wochenrückblick in Aktuell bei Radio Blau, gelesen von Marie-Charlotte. Geschrieben wurde der Rückblick von Ulla auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende. Dort gibt es auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.